Ich wähle Gottes Friedensreich. So lautet das Thema heute. Und in einer Woche stehen Neuwahlen an. Unsere Regierung hier in Deutschland wird neu gewählt. Und auch wenn wir als Gemeinde versuchen, da jetzt nicht zu politisch zu werden, so ist der 23.02. ein wichtiger und besonderer Tag. Ein Tag, aus dem heraus Entscheidungen für Deutschland getroffen werden. Und das betrifft natürlich auch uns als Christen. Mein Wunsch mit dieser Predigt heute ist nicht, euch aufzuzeigen, wem ihr am kommenden Sonntag wählen sollt. Keine Sorge, dieses Recht, das maße ich mir auf gar keinen Fall an. Vielmehr will ich anhand der Bibel bewusst machen, welche Verantwortung und welchen Fokus wir in all dem haben dürfen. Doch kurz nochmal so eine Rückschau, wie kam es denn jetzt eigentlich zu diesen Neuwahlen? Deutschland befindet sich gerade in einer sehr spannungsgeladenen Situation. Also wenn ich jetzt so in den Medien mal nachschaue, was da alles abgeht, also das reibt auf, das ist ein spannungsgeladenes Thema. Rot, Gelb, Grün, das war unsere Regierung, die wurde September 21 gewählt. Und im November 24 scheiterte sie. Das allein, das löst erstmal etwas in uns aus. Der Krieg um die Ukraine, der Krieg um Israel, dann die Wahlen in den USA und jetzt auch noch hier in Deutschland geht's ganz schön rund. Für manche einen mag das sehr spannend sein. Hey, wow, endlich mal Bewegung in der Szene hier, endlich passiert mal was. Für viele allerdings ist das sehr beängstigend. Wenn eine Regierung scheitert, dann ist das durchaus auch dramatisch. Sowas ist nicht geplant, schon gar nicht in einer Demokratie, wo das Volk selber mitentscheiden darf, wo das Volk selber wählt. Und ich kann Menschen gut verstehen, die damit zu kämpfen haben, die sich Sorgen machen und auch jetzt Angst haben vor den bevorstehenden Wahlen am Sonntag. Wem wähle ich denn jetzt? Bei den Optionen, die es gibt, ist es dann vielleicht nicht besser, gar nicht zu wählen? Was, wenn auch die nächste Regierung wieder scheitern wird? Scheitern wird, weil die Meinungen immer weiter auseinandergehen. Was ist jetzt meine Aufgabe als Christ? Nun, zunächst einmal steht jeder von uns in der Verantwortung zu wählen. Der Obrigkeit gehorsam zu sein, wie Paulus es ausdrückt, das bedeutet in einer Demokratie, geh wählen. Fakt 1, wer nicht wählen geht, der entzieht sich seiner Verantwortung und ja, der hat dann über das Ergebnis, was dann am Ende bei rauskommt, am wenigsten sich zu beklagen. Ich möchte mit uns gern heute in einen Text reinschauen, in Römer 13, der bei einer 1:1 Übertragung sicherlich bei manchen einen gewissen Anstoß auslösen könnte. In Römer 13 zeigt Paulus ein doch recht sehr klares Bild auf, was für eine Einstellung Christen, zumindest in der römischen Zeit, in der Zeit damals im Neuen Testament zur Regierung haben sollten. Hier lesen wir mal rein, aber darüber hinaus ist der Titel dieser Predigt entscheidend. Vergesst nicht, immer wieder im Hintergrund zu haben, ich wähle Gottes Friedensreich. Gerade wir als Christen, wir haben über die Wahlen am Sonntag hinaus und über unsere Regierung hinaus immer noch eine viel größere und auch hoffnungsvollere Perspektive als vermutlich der Rest der Welt. Eine Partei oder besser gesagt ein Reich, das parallel sich in dieser Welt ausbreitet, im Herzen der Menschen und immer größer werden möchte. Gottes Friedensreich, worauf ich im zweiten Teil meiner Predigt noch mehr eingehen werde. Im Anschluss der Predigt werden wir auch die Zeit nutzen, um noch einmal gemeinsam zu beten. Um auch Gott diese Wahl nächste Woche hinzulegen und dafür einzustehen, dass er wirkt, dass er gegenwärtig ist. Denn eines dürfen wir bei aller Angst und Unsicherheit im Blick auf diese Wahlen nicht vergessen. Die Erde ist des Herrn. Alles, was darauf lebt, gehört Gott. Das lesen wir im Psalm 24, Vers 1. Nun aber zum Römerbrief. Diesen schreibt Paulus und wer hätte es gedacht, er schreibt ihn an die Römer, an die römischen Christen, die in Rom, in der Stadt Rom leben. Generell ist dieser Brief auch als eine Art Rundbrief dann später geworden, der an viele weitere griechische Gemeinden, die ebenfalls unter der Herrschaft Roms waren, gegolten hat oder sich viele auch zu Herzen genommen haben. Schauen wir mal rein in Römer 13, da lesen wir in den Versen 1 bis 2, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat Gehorsam verweigert, der wird zu Recht bestraft werden. In diesen ersten Versen wird Paulus bereits schon sehr deutlich. Jeder hat sich dieser römischen Regierung unterzuordnen. Mit der Begründung, weil alle Autorität von Gott eingesetzt ist. Das kann auf den ersten Blick etwas blind erscheinen. Ja, aber Paulus, was ist denn, wenn dieser Staat, diese Regierung seine Macht missbraucht? Für diejenigen, die sich auch damals diese Frage gestellt haben, kann der Nebensatz für Beruhigung sorgen. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat und nicht der Staat. Der Staat kann nur so viel tun, wie Gott es zulässt. Wenn eine Regierung also seine Aufgabe nicht ernst nimmt, dann darf es mich beruhigen, dass in letzter Instanz Gott das Sagen hat. So viel mal dazu, aber prinzipiell ist Paulus der Regierung gegenüber in seiner Zeit, die ja erstmal noch mal wesentlich brutaler war als in der heutigen Zeit, erstmal zuversichtlich gestimmt. Er unterstellt der Regierung gute Absichten und dass sie auch ihren Job ernst nimmt. Aus diesem Grund verpflichtet er die Christen in Rom dazu, der Regierung Gehorsam zu leisten. Er geht sogar so weit, dass er den Willen dieser Regierung gleichstellt mit dem Willen Gottes und dass jeder zu Recht bestraft wird, der die Ordnungen und Gesetze dieser Regierung übertritt. Hierbei geht es wichtig, es geht nicht um Meinungsfreiheit. Natürlich darfst du deine Meinungen äußern. Es geht erstmal viel mehr um Gewaltverbrechen, um Straftaten, die nicht begangen werden sollten. Und das lesen wir auch, wenn wir weiterschauen in den Versen 3 und 4. Da wird das nochmal bestätigt. Wer hingegen tut, was gut ist, der braucht sich von denen, die regieren, nicht zu fürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin. Und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Wie gesagt, der Vers 3, der bestätigt nochmal, was ich eben gesagt habe. Paulus fordert dazu auf, ein Leben zu führen, was gut ist, was frei von Straf- und Gewalttaten ist. Und im Übrigen kann der Vers 3 auch mit der Jahreslosung in Verbindung gebracht werden. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Prüfe mit dem Heiligen Geist und nicht nur mit den Medien. Und darüber hinaus in meiner Predigt zur Jahreslosung habe ich über ein Hauptkriterium für gut gepredigt und habe es abgeleitet von dem Doppelgebot der Liebe. Wer sich daran hält, der braucht sich vor der Regierung nicht zu fürchten. Im Gegenteil, dadurch, dass er ein vorbildlicher Bürger ist und sich für das Gute einsetzt, wird er sogar Anerkennung vom Staat bekommen. Soweit klar eigentlich. Spannender wird es erst in Vers 4. Da lesen wir, die Regierung ist Gottes Dienerin und durch sie sollst du Gutes empfangen. Ein Land gut zu regieren, das funktioniert nur beidseitig. Sowohl ich als Bürger halte mich an die Ordnungen und Gesetze, die eine Regierung vorgibt. Die Regierung selbst aber ist ebenfalls dazu bestimmt, dass sie ihrem Land Gutes weitergibt. Daran erkenne ich eine Regierung, die von Gott gesegnet ist. Ich empfange von ihr Gutes. Und danach wiederholt Paulus nochmal, was er in den Versen vorher schon gesagt hat. Offensichtlich kann es nicht genug betonen. Vielleicht haben auch die Christen damals in Rom sich eher schwer getan damit, mit diesen Gedanken, sich der Regierung unterzuordnen. Deswegen lesen wir in diesen 7 Versen, das glaube ich 5-mal, die Regierung ist Gottes Dienerin. Alles natürlich unter dem Kriterium, dass sie sich danach ausrichtet, ihrem Volk Gutes zu tun. Zuletzt komme ich zu den Versen 5, 6, 7. Da lesen wir, es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre zusteht. Wir merken, Paulus, ja, der wiederholt sich gern. Und in Vers 5 zeigt er aber nochmal ein schönes Kriterium auf, sich dem Staat unterzuordnen. Hierbei geht es nicht darum, dass ich Angst vom Staat haben muss. Das trifft vielleicht auf die zu, die wirklich auch Straftaten getan haben und deswegen auch zu Recht das Urteil des Staates fürchten. Aber es geht weniger darum, dass Regierung eine Angst verbreiten soll. Wenn Regierung durch ihre Art und Weise Angst verbreitet, dann darf ich zu Recht auch mal hinterfragen, was sie da eigentlich tut. Aber dass Paulus hier das Gewissen mit ins Spiel bringt, ist für mich auch ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns dazu ermutigt, ein Leben in Heiligung zu führen. Ein Leben, das sich nach dem Guten, nach dem Doppelgebot der Liebe ausstreckt. In den Versen 6 und 7 macht Paulus dann eine Aufzählung, die klarstellt, dass Steuern, Zoll, Ehre und Respekt dem Staat der Regierung entgegengebracht werden sollte. Ich meine, bei allem Respekt, so Steuern, Zoll, das mag man ja noch irgendwie nachvollziehen können. Das macht irgendwie Sinn, auch wenn es den einen oder anderen auch sehr herausfordert und zu manchen auch in existenzielle Nöte bringt. Aber Respekt und Ehre dem Staat erweisen? Puh, das ist doch mal eine Aussage. Oder Moment, macht Paulus, Moment, stopp. Ich weiß, was Paulus meint. Hat Jesus nicht mal gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist? Also bezieht sich die Stelle eher auf das, was Jesus gesagt hat? Dass wir Gott Ehre und Respekt entgegenbringen sollen und nicht dem Staat? Das wäre natürlich in meiner Sichtweise, wenn ich dem Staat nicht so positiv zugestimmt bin, natürlich nochmal etwas entspannter. Aber was, wenn Paulus das eben nicht meint? Was, wenn er wirklich von mir verlangt, unter der Voraussetzung der vorherigen Verse, dass ich meiner Regierung mit Respekt und Achtung begegnen sollte? Angenommen, er meint das, dann darf das mich an dieser Stelle auch mal, ja, dann darf ich da mal in mich selbst hineingehen und schauen, wie ich eigentlich über die Regierung denke. Paulus, der hat in den vorherigen Versen immer beide Seiten, sowohl die Regierung als auch den Bürger, zum Guten ermutigt. Wie rede ich also über meine Regierung? Auch dann, wenn mir nicht alles gefällt, was sie tut. Schaffe ich es, auch dann noch Salz und Licht zu sein, indem wie ich über sie rede? In den letzten Wochen, da fällt mir dieser Blick in die sozialen Medien, in dem WhatsApp-Status auf Instagram fällt mir immer schwerer und es macht mich traurig zu sehen, wie selbstverständlich abfällig über unsere Regierung hergezogen wird, sowohl in säkularen Kreisen als auch in christlichen Kreisen. Wie rede ich über meine Regierung? Und wird daran deutlich, dass ich Jesus liebe? Paulus ermutigt in diesen 7 Versen die christlichen Bürger zu einem Leben der Heiligung zu führen. Ähnlich wie wir es in der Nachfolge Jesus auch tun sollen. Er zeigt in diesen wenigen Versen auf, dass mein Christsein eben nicht nur in meinem näheren Umfeld oder in der Gemeinde gelebt werden sollte, sondern darüber hinaus gegenüber allen Menschen, denen ich begegne, egal wie weit sie von mir entfernt sind. Soweit mal zu Römer 13 und zu meinem Umgang mit meiner Regierung. Zusammengefasst kann ich sagen, auch an dem, wie ich über meine Regierung rede, wird meine Liebe zu Jesus sichtbar. Denn meine Liebe zu Jesus, die zeigt sich an meinem Umgang mit meinen Mitmenschen. Doch darüber hinaus können wir als Christen im Blick auf den kommenden Sonntag noch viel mehr tun, als eine positive Haltung, eine Einstellung der Liebe gegenüber unseren Mitmenschen zu haben. In 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, da spricht Paulus so das Nonplusultra an, was wir für unsere Regierung tun können. Da lesen wir, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und in Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Starke Worte, die Paulus hier spricht, besonders diese Aussage, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und wenn ich jetzt so überschreiben müsste, was als nächstes kommt, dann würde ich es vielleicht so nennen, das Leiden im Leiten. Ich erwische mich selber oft viel zu sehr darin, dass genau dieses Gebetsanliegen bei mir untergeht. Paulus aber, der weiß, wie schwer diese Aufgabe ist, Verantwortung für viele Menschen zu tragen. Er kennt es selber aus seinem Leben. Paulus hat unglaublich viele Menschen geprägt. Nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern darüber hinaus. Und er weiß darum, wie wir wahrscheinlich auch alle, dass zum Menschsein auch immer Versagen dazugehört. Christ hin oder her. Und deswegen brauchen Menschen, die Verantwortung tragen für viele, ja sogar für ein ganzes Land, besonders viel Gebet. Die Entscheidungen, die diese Menschen treffen, die haben eine größere Tragweite als die meisten Menschen von uns. Im Gegensatz zu meinem Versagen, das würde wahrscheinlich eher hier, würdet ihr als Gemeinde mitbekommen, wären auch so 300, 400 Leute, die das mitbekommen würden. Aber bei der Regierung, wenn die versagt, bekommt es das ganze Land mit. Was für ein krasser Druck muss das eigentlich sein? Statt direkt an Machtmissbrauch zu denken, sollte ich vielmehr mal die Last sehen, die diese Politiker bereit sind, auf sich zu nehmen. Und wenn sich mir dieser Gedanke sträubt, dann gut, dann scheint Gott wohl in dir mal irgendwie zu arbeiten, irgendwas auslösen zu wollen. Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, schreibt Paulus, braucht es besonders viel Gebet für unsere Regierung. Und genau das wollen wir auch nach dieser Predigt gemeinsam tun und hoffentlich auch darüber hinaus. Johannes Hartl, der prägt diesen Spruch, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich hätte es nicht besser in Worte fassen können. Was unsere Regierung braucht, ist besonders viel Gebet. Ohne Gebet würde mir die bevorstehende Wahl, ich sage es, wie es ist, wirklich Angst machen. Ohne Gebet würde ich mir wirklich Sorgen machen, was am nächsten Sonntag bei rauskommen würde. Aber mit Gebet bleibe ich zuversichtlich, weil ich um den weiß, der hinter dieser Wahl steht. Und damit meine ich nicht Putin, damit meine ich nicht Trump oder Musk. Ich meine damit Gott, den Schöpfer dieser Welt. Und auf ihn will ich mich immer wieder ausrichten. Und damit komme ich schon zum letzten Punkt meiner Predigt. Wir als Christen, wir glauben über unsere Regierung hinaus an ein Reich des Friedens, welches zwar in voller Vollendung erst nach dieser Erde sein wird, aber bereits schon jetzt da ist. Als die Pharisäer Jesus nach dem Kommen dieses Reiches fragen, antwortet dieser in Lukas 17, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, dort hinten ist das Reich oder hier ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und eine Anmerkung zu diesem Vers lesen wir noch. Das Reich Gottes ist in euch. Gottes Friedensreich breitet sich in unseren Herzen aus. Im Herzen derer, die Jesus fest in ihr Herz geschlossen haben. Und dieses Reich, das wird sich keinem irdischen Reich, keiner irdischen Sicherheit und keinem irdischen Frieden unterordnen, weil es das gar nicht notwendig hat, das Friedensreich, das so viel mehr ist als das, was ein Mensch bewirken kann. Aber gleichzeitig ist es, wie gesagt, im Herzen der Menschen, die Gott lieben, am Wirken. Durch dich und durch mich wird Gottes Friedensreich auf dieser Erde schon jetzt sichtbar. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 9 in den Seligpreisungen, selig, die Frieden stiften, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes genannt werden. Das Frieden stiften, das bezieht sich übrigens immer im Umgang auf unsere Mitmenschen. Immer. Und wo auch Politiker sich von diesem Frieden abwenden, entfernen sie sich automatisch auch von Gott. Selig sind die Frieden stiften. Kann auch ein Kriterium sein, wenn ich noch nicht weiß, wem ich nächste Woche wählen werde. Ein Vorbild für diesen Frieden ist für mich übrigens auch Gandhi. Und das kann ich so locker sagen, weil Gandhi selbst ein großer Bewunderer von Jesus Christus und vor allem auch von der Bergpredigt war. Gandhi hat etwas im Christentum erkannt, was selbst vielen Christen bis heute noch unbewusst ist. In einem Zitat von ihm heißt es, ihr Christen, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Wow, wie krass ist das denn? Wir haben das Potenzial, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Genau so ist es. Aber ihr geht damit so um, als wäre es bloß ein Stück guter Literatur, sonst weiter nichts. Und das ist ernüchternd. Einer der prägendsten Persönlichkeiten des Hinduismus und weit darüber hinaus, Mahatma Gandhi, der galt als Meister des gewaltlosen Widerstandes gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Und kein geringerer als Jesus Christus, unser Herr, war für ihn eine unglaubliche Inspiration in diesem Kampf. Wenn jemand wie Gandhi, ein bekennender Hindu blieb, so über Jesus Christus und die Bibel spricht, dann beschämt mich das, weil ich auch selbst nach jahrzehntelanger Nachfolge Jesus irgendwie immer wieder an meinem eigenen Egoismus scheitere. Wir Christen, wir haben tatsächlich das Potenzial, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Einen göttlichen Frieden, der sich im Herzen derer ausbreitet, die Jesus in ihrem Herzen haben. Ist uns das bewusst? Dann ist gut, dass ich das jetzt nochmal gesagt habe. Also habe jetzt wenig Ja und Amen gehört. Ist okay. Ich wähle Gottes Friedensreich, weil er es ist, der mein Herz mit seiner radikalen Liebe verändert. Und das Schöne ist, das bekommen die Menschen in meinem Umfeld mit. Wer das vergessen hat, der darf sich vielleicht auch mal wieder aufs Neue mit der Bergpredigt auseinandersetzen. Gandhi hat sie geliebt, weil Jesus von ihr in einer radikalen Liebe predigt, die die Welt verändern kann. Hin zu einem echten Frieden, zu einem Frieden, der bleibt. Deswegen vielleicht mal so als Next Step über diesen Gottesdienst hinaus für dich. Wenn du sagst, ja, ich will das gern mal ein bisschen mehr vertiefen, dann lies einfach mal die Bergpredigt in der nächsten Woche einfach mal jeden Tag durch. Es sind 2, 3 Kapitel, das sollte machbar sein. Ich habe den Anspruch, dass Gottes Friedensreich sich in meinem Herzen immer mehr ausbreitet, immer größer wird. Und ja, das fordert mich heraus. Es gibt wahrscheinlich nichts in meinem Leben, was mich mehr herausfordert, als dass Gottes Liebe und sein Frieden in meinem Herzen immer größer wird. Aber es gibt auch nichts, was ich lieber wählen würde, weil es das Einzige ist, was meinem Leben eine Perspektive gibt. Ich wähle Gottes Friedensreich. Wenn wir nur auf uns selbst schauen, so wie es gerade auch viele Nationen tun, dann ist der Krieg nicht mehr weit. Davon bin ich persönlich überzeugt. Krieg entspringt immer aus einem Egoismus heraus. Hauptsache, mir geht es gut. Und wenn ein Land anfängt, genauso zu denken, Hauptsache, uns geht es gut, dann nimmt es damit in Kauf, dass es absolut egal ist, wie es einem anderen Land und anderen Menschen geht, die vielleicht gerade heftig zu leiden haben und heftig am Kämpfen sind. Gottes Friedensreich aber könnte nicht weiter von solch einem egozentrischen Denken entfernt sein. Ich habe vorhin Psalm 24, Vers 1 zitiert, die Erde ist des Herrn. Und lesen wir in diesem Psalm weiter, dann kommen wir zum Vers 6. Und da heißt es, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Und genau das wollen wir jetzt tun. Lasst uns hier und jetzt zusammen speziell für die Neuwahlen am Sonntag beten. Und darüber hinaus für Gottes Reich, das sich in den Herzen der Menschen weiter ausbreiten soll. Du hast jetzt folgende 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du bleibst einfach auf deinem Platz sitzen und signalisierst damit auch allen um dich herum, ich möchte jetzt für mich alleine beten. Die zweite Möglichkeit ist, du begibst dich hier in diese freien Durchgänge, ob außen in der Mitte oder hier vorne, und betest mit denen, triffst dich in kleinen Gruppen mit denen, die da auch stehen. Hab die Freiheit, das eine oder andere zu wählen, und alle zusammen kommen wir jetzt gemeinsam vor Gottes Thron. Ich habe euch noch eine Folie mitgebracht, die uns auch noch ein bisschen Impulse geben kann für das, wofür wir jetzt ins Gebet gehen. Dein Gebet für unsere Politiker, für alle Wähler und die Zukunft unseres Landes zählt und macht einen Unterschied. Deswegen lasst uns jetzt gemeinsam ins Gebet gehen und ich mache dann hier vorne den Abschluss. Ja, Jesus, ich bete, dass dein Friedensreich anbricht, dass dein Friedensreich kommt und dass es sich im Herzen jedes einzelnen Menschen immer weiter ausbreitet. Danke, dass wir dich haben, danke, dass wir deinen Heiligen Geist haben dürfen, der uns immer mehr auch in eine Heiligung hineinführen möchte. Und Jesus, wir dürfen zuversichtlich auch auf den nächsten Sonntag blicken. Es wird auf gar keinen Fall das Ende sein, weil du deine Hand darüber hältst. Wir bitten dich, dass du den Wählern Weisheit und Klarheit schenkst, wo sie ein Kreuzchen setzen sollen. Und wir bitten dich für die Regierung, die eingesetzt wird, dass sie sich nach deinem Willen ausrichtet. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.